Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Abteilung Basketball begreift sich vor allem als eines, als Service-Podcast für euch da draußen. Deshalb lasst mich euch kurz an die Hand nehmen, auf eine Zeitreise entführen und dafür die Uhr ein paar Tage zurückstellen. Es ist Dienstag, der 15. April 2025. Ein ganz besonderer Tag für den deutschen Basketball. Der FC Bayern bestreitet sein erstes Play-in-Spiel in der Euroleague zu Hause im SAP-Garden gegen Roter Stern Belgrad. Es entwickelt sich ein Abend, den wir alle so schnell nicht vergessen werden. Ein enges Spiel, gute Stimmung, der Pass des Jahrhunderts von Nick Weiler-Babb, am Ende der Münchner Sieg. Nur eine Sache fällt mir, dem Magenta-Sportkommentator, relativ schnell während der ersten Viertel auf. Unser Experte, namentlich Ex-Nationalspieler und Fernsehpreisträger Per Günther, ist irgendwie abgelenkt. Ihr da draußen bekommt das gar nicht so wirklich mit, aber während des Spiels klingelt und leuchtet in einer Tour sein iPhone. Während einer der Werbepausen im ersten Durchgang raunt er mir einfach nur kurz zu: Ey, Miles ruft ständig an, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Natürlich geht das Spiel und damit auch unsere Sendung in die Verlängerung. Gut für die Dramatik und den Entertainment-Faktor, schlecht für Per. Vor Start der Overtime lässt er sogar die Zuschauenden on-air an seinem Dilemma teilhaben. Natürlich ist Kollege Günther mittlerweile ein absoluter Medienvollprofi, liefert eine seiner vielleicht besten TV-Kommentierungen überhaupt ab, dazu die komplette Ladung Nachberichterstattung unten am Spielfeldrand. Nur um dann, sofort nach Sendungsende, schnell zusammenzupacken und in die Münchner Nacht hinein zu verschwinden. So, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Wir sind zurück in der Aktualität, liebe Freunde. Pero sitzt mir virtuell zugeschaltet gegenüber, hat gerade zugehört. Ich hatte das schon mal vorproduziert, damit ich nicht an der einen oder anderen Stelle ins Stolpern gerate bei dem kleinen Text, den ich mir überlegt habe. Und ganz Basketball-Deutschland, Pero, inklusive mir. Denn ich habe extra gesagt, erzähl es mir erst im Podcast am Ostermontag zum Start in den Tag. Will jetzt bitte verdammt nochmal wissen, was denn da eigentlich genau mit diesem komischen Miles-Mietwagen, wo eigentlich in halb Deutschland nur noch Milfs auf den Autos steht, los gewesen ist und ob du dieses Problem gelöst bekommen hast?
Folgendes ist passiert. Erstmal ist verstörend. Deine Sprecherstimme, die ist wirklich, das ist krank. Das ist gefährlich, ich möchte es nie wieder hören, auch wenn ich es irgendwie auch was vielleicht doch auch gut finde. Egal. Also ich bin tatsächlich zum Spiel gefahren, eigentlich mit den Öffis, aber ich bin irgendwo an der falschen Station rausgefahren. Ich bin beim Olympia-Zentrum rausgekommen, das ist irgendwie so ein Einkaufszentrum-Region, das ist nicht direkt quasi da, wo ich dachte, wo Olympische Spiele stattfinden und so, und wo auch Basketball gespielt wird, im SAP-Garten. Das heißt, ich hatte noch 2 Kilometer zu überbrücken. Und weil es überraschend heiß war und ich hatte keinen Bock, mit den großen Schwitzeflecken in der Halle aufzutauchen, habe ich mir einen Miles genommen. Und dann kam ich an, hatte Kopfhörer drin, hat mit irgendjemandem telefoniert. Und das war so ein Opel, wo man so den Motor erst ausmachen kann, habe ich hinterher gelernt, wenn man quasi auf Parken stellt. Und man kann ihn aber nicht, also es gibt so einen kleinen Schieberegler, aber der Schieberegler geht nur zwischen rückwärts, vorwärts und neutral. Du kannst mit dem Schieberegler niemals Parken erreichen. Du kannst ihn nicht bis da hochschieben. Den muss man drücken. Und ich bin einfach mit Kopfhörern im Ohr, während ich telefoniere, habe ich mir den Schieberegler so hochgedrückt, wie ich dachte, schließe die Tür, verlasse das Auto und checke mich halt bei Miles aus und habe sowohl überhört aufgrund meiner Kopfhörer, dass der Motor noch läuft, plus diese kleine Meldung, die du kriegst, wenn du bei Miles den Prozess zu beenden willst, ist das aufgeploppt, so ein Fenster von wegen, der Motor läuft, du kannst es quasi die Miete nicht beenden, und habe auch das nicht gesehen. Also bin ich quasi losgegangen und ich hatte das Auto immer noch gemietet und der Motor lief und auch Licht war auch an. Auf jeden Fall sitze ich dann halt bei dir. Und ich habe das Gefühl, so 030-Nummern, oder auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung, Telefonnummern sind immer schlecht. Also wenn du Anrufe kriegst und es ist irgendwie so 030, ich kenne da niemanden, ich glaube, das muss ja Berlin sein, irgendwie sowas.
Ja.
Und wenn die das zweite und das dritte Mal anrufen, dann weißt du, es ist sehr, sehr schlecht. Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen, während, also ich weiß auch nicht, warum ich, es ist nicht so, dass ich immer E-Mails checke, während ich Spiele kommentiere, aber tatsächlich war ich da einmal in meinem E-Mail-Fach und da stand dann drin so, letzte Warnung, Herr Günther, wenn Sie nicht sofort den Motor ausschalten, die Polizei ist schon vor Ort, so aus Kulanzgründen wird erst in 30 Minuten abgeschleppt. Und dann gingen halt die Blicke auf meine Uhr los.
Und dann habe ich Verlängerung.
Dann gab es Verlängerung. Dann verteidigt Carson Edwards diesen Cross-Screen, diesen Backscreen nicht und es gibt Verlängerung. Und okay, ich denke, ich bin mental gedacht, okay, 500 Euro wahrscheinlich wird es mich kosten, abschleppen, die Miete und so weiter, fuck it. Und dann habe ich aber irgendwie gesehen, okay, es ist noch Hoffnung. Dann bin ich ganz durch, es ist irgendwie schon viel nach 11. Diese halbe Stunde Kulanz ist dann deutlich überschritten und ich kann aber immer noch das Auto tracken und ich bin immer noch in dieser laufenden Miete. Es sind mittlerweile 8,5 Stunden und dann für 2 Kilometer, wohlgemerkt. Dann laufe ich halt zum Auto und dann ist aber wird mir schon angezeigt, ich kann die Miete nicht mehr beenden, weil kein Tank mehr, also weil halt kein Benzin mehr irgendwie drin ist.
Okay.
Angerufen, meinte ich so, ey, was geht hier ab? Ich würde gerne diese Miete unterbrechen, aber der Tank ist leer. Und dann meinte er, dann wissen wir es auch nicht genau. Und dann bin ich halt einfach zur Tankstelle gelaufen, habe so einen Kanister gekauft und bin mit so einem 5-Liter-Kanister zum Miles-Fahrzeug, habe dann den Aal reingesteckt, reinlaufen lassen, das gute Zeug, das E5, Gold. Und dann konnte ich endlich den Opel auf P drücken und die Miete stoppen. Und ich glaube, es waren dann irgendwie 9 Stunden 15 und 2 Kilometer. Aber fairer Preis. Ich glaube, es waren 70 Euro. Was? Also im Großen und Ganzen wunderbar, alles gut gelaufen. Vielen Dank auch für diesen kulanten Auftritt von der Polizei. Aber ja, ich war zwischendurch ein bisschen genervt.
Was man halt so macht nach so einer Sendung, wenn man gerade eine Overtime kommentiert hat, dass man einfach erstmal, das erdet einen dann auch einfach, ne? Man geht einfach, man ist erstmal jetzt an der Tankstelle wieder, also ich find's ja erstmal wunderbar, ich habe dich ja hab nur noch so deinen Schweif gesehen, wie du aus der Halle raus bist, um irgendwie dieses Problem aufzulösen. Und das war wirklich so herrlich während des Live-Kommentars, weil du bist ja, also du warst ja trotzdem auf das Spiel fokussiert, aber halt, es hat halt in einer Tour dieses Handy auch geblinkt. Ich dachte mir, was ist denn, ist jemand krank zu Hause? Geh doch bitte an das Telefon, ich kann auch kurz jetzt 5 Minuten alleine reden. Es war eine Schau, möchte ich sagen. Mhm. Und es hat diesen fantastischen Basketballabend absolut abgerundet. Und ich bin ja froh, dass diese Geschichte im Gegensatz zur E-Smart-Geschichte ein Happy End gefunden hat und auch nicht so teuer für dich ausgegangen ist. Liebe Freunde, hier ist die österliche Ausgabe von Abteilung Basketball, weil wir hier gerade am Ostermontag aufnehmen. Die große Playoff-Preview steht an. Dafür schaltet sich gleich ein absoluter Fachmann neben Per, also der zweite an diesem Tag hier rein mit DeMond Green. Wir werden die Playoff-Serien besprechen. Es gibt ein bisschen was zu den Awards auch natürlich zu sagen. Die NBA Postseason läuft auch. Aber lass uns vielleicht, bis DeMond hier gleich dazukommt, auch nochmal zurückblicken dann auf das, was eben nach dem Paris-Spiel, nach dem Roter Stern-Spiel passiert ist. Paris hat Real bezwungen und deswegen gab es eben am Freitag dann das Duell in Madrid, Real gegen die Bayern, wo die Münchner leider chancenlos waren. 71-93 am Ende, die internationale Saison ist vorbei. Weil der Rücken, wir haben es ein bisschen befürchtet, ne, in dem ersten Spiel von Carson Edwards so sehr in Mitleidenschaft gezogen hat, dass er gar nicht spielen konnte. Und die Bayern sind ohne Edwards dann gerade auswärts nicht in der Lage gewesen, irgendwie da wirklich gegenzuhalten.
Ja, das ist korrekt. Die Edwards-Zahlen der letzten 5 Spiele sind einfach brutal. Und das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich das hat so ein bisschen verschleiert, dass den Münchner insgesamt so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Also du hast Edwards, wir wissen, dass Edwards 20 Punkte macht, aber hat eben in den letzten 5 Spielen 25 im Schnitt gemacht, 65% Zweier, 42% Dreier und diese Monster-Performances, sei es ein Viertel, sei es eine Halbzeit oder sei es ein ganzes Spiel, haben einfach so ein bisschen versteckt, dass du wenig von einem Vogtmann bekommen hast, wenig in der Zeit von einem Obst bekommen hast. Nick Wallabep, die ersten 2, 3 schwächeren Spiele seiner diesjährigen EuroLeague-Saison gemacht hat, der dann auch angeschlagen war. Und dann hast du einfach, auf der einen Seite hast du eine Mannschaft, die so ein bisschen einfach das verliert, so ein bisschen die Energie, die Frische verliert und du hast eben einen Spieler, der das so ein bisschen verdeckt und trotzdem dafür sorgt, dass du eben irgendwie so ein Spiel in Barcelona gerade noch gewinnst, dass du das Roter Stern-Spiel noch gewinnst, wo du phasenweise auch keine richtige Offense mehr hattest, außer ihm den Ball zu geben und er kreiert dir was. Und dann wird natürlich diese Wunde brutalst offengelegt, indem er dann einfach fehlt. Aber um das auch einzuordnen, ich war gestern in der Halle und habe kurz mit Andi gequatscht. Andi, das war, ich habe ihm gesagt, das war sein 75. Spiel gestern von möglichen 75 von möglichen 76. Also er hat ein Spiel verpasst. Joe Vogtmann hat 36 von 36 J-League-Spielen gemacht. Nick Waller-Bepp hat 34 von 36. Obst hat also alle 36 J-League-Spiele gemacht. Ja, ja. Das ist so ein brutales Pensum und es ist kein Zufall. Ja, Nils Giffey oder Giffey ist der Einzige, der gespielt hat im Sommer und trotzdem auch ganz viele Spiele in der Saison gemacht hat und irgendwie dem du das nicht anmerkst, durch seinen, der alte Stoiker, weil sein Gesichtsausdruck sich einfach nicht verändert, egal was gerade passiert. Aber es ist kein Zufall, dass du drei Olympioniken hast und zwei davon auch noch gefühlt noch irgendwie für mich in meinem Kopf auch noch aus diesem ganzen WM-Ding rauskommen in die Euroleague-Saison, in die Olympischen Spiele und dass du jetzt einfach mal dann damit leben musst, dass du sie ein paar Spiele nicht kriegst und da ist halt so spannend zu bewerten, okay, wenn man rückblickend jetzt auf diese ganze Geschichte guckt, du bist immer noch Erster in der Bundesliga und ja, hätte es da ein paar Spiele gegeben, die man dem einen oder anderen einfach eingestehen müsste. Würde das einen Unterschied machen? Auch würde es einen Unterschied machen, ob jetzt Andi Obst wäre einmal statt, was ich nach Braunschweig wäre, einmal ins Allgäu gefahren, zwei Tage? Weiß ich nicht. Oft sind die Kausalitäten nicht so glasklar, aber trotzdem glaube ich, dass diese ganzen Diskussionen, die wir hatten zu Beginn der Saison, oh, das sind, er spielt mit 8, er spielt mit 9, kannst du das überleben? Glaube ich, muss man jetzt festhalten, dass du wahrscheinlich klüger gefahren wärst oder vielleicht hättest du aus dem einen oder anderen Spieler zum Ende der Saison mehr rausbekommen, wenn du auch im Zweifel ein, zwei BBL-Spiele mehr verloren hättest und jetzt nicht Erster wärst, sondern Dritter wärst.
Ja, er hat selber gesagt, ja auch vor dem Roter Stern-Spiel bei mir im Mikro, mentally and physically exhausted und vielleicht hätte man eben an genau diesem Grad der Überlastung noch zumindest ein paar Prozent drehen können im Laufe der Saison und trotzdem, wenn wir das abrappen, können wir sagen, diese 19 und 15, ja, so wie die Saison verlaufen ist, ist es ein Ärgernis gewesen, dass es ins Play-in überhaupt reinging, so wie du dann irgendwann zwischenzeitlich dastandest. Du gewinnst das erste Play-in, du verlierst deinen wichtigsten Spieler im entscheidenden Spiel. Trotzdem nochmal Hut ab, glaube ich, an dieser Stelle. Du hast es in fast jedem Podcast gesagt, was für eine Saison. Ne?
Was für eine phänomenale Saison. Was waren da für Siege dabei? Was waren da für individuelle Performances dabei? Was war da für, ja, und das Ganze in der nochmal im Verhältnis zu dem, was erwartet wurde von den Münchnern, wie der Kader besprochen wurde vor der Saison. Und dafür, es tut einfach weh, weil diese letzten 4, 5 Spiele, diese Maccabi-Viertel, so solche Sachen, das vielleicht noch sogar das Baskonia-Spiel, jetzt diese Chancenlosigkeit bei Real, das bleibt da natürlich ein bisschen mehr, als es eigentlich sein soll, und verzerrt vielleicht beim einen oder anderen dieses Bild, was das für eine unvorstellbare Euroleague-Saison von den Münchnern war.
Damit stehen die Playoff-Paarungen fest und just gleich in ungefähr ein paar Sekunden ist unser Playoff-Preview-Experte Damon Green hier mit am Start und dann gucken wir auf diese 4 fantastischen Viertelfinalserien voraus. Und da ist er auch schon, ein Mann, den wir, ich kann zumindest für Per und mich sprechen, den wir vermissen in der Euroleague, mit dem wir uns in der Halle so gerne nochmal immer vor den Spielen unterhalten haben. Deswegen, es wird höchste Zeit, dass wir uns ihn hier zumindest mal in diesen Podcast reinholen. Das haben wir hiermit schon mal erfolgreich bestanden. Ein herzliches Willkommen an Damon Green.
Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Ostermontag, ne?
Na, willkommen in unserer Runde. Also wir haben es gesagt, wir vermissen dich tatsächlich. Kannst du gerade beziffern, wie viel Basketball du im Moment eigentlich schaust? Jetzt haben die NBA-Playoffs auch noch begonnen, jetzt kommen noch die Euroleague-Playoffs dazu. Machst du eigentlich noch irgendwas anderes gerade? Per sagt ja immer, jetzt soll man seine Sozialkontakte idealerweise ein bisschen vertrösten auf in 4 Wochen oder so.
Ja, ich schaue die ganze Saison schon über, ich weiß nicht, wie viele Spiele am Tag. Klar, nehme ich mir mal ein bisschen eine Auszeit, aber Basketball spielt schon irgendwie gefühlt fast eine größere Rolle, als ich da irgendwie jetzt noch als Assistant Coach tätig war.
Ah, ja, siehst du mal. Kannst du uns eigentlich bei dieser Nummer ein bisschen aufklären? Du warst sehr, sehr lange beim FC Bayern Basketball, jetzt zum Ende als Co-Trainer. Ich glaube, es waren so fast 15 Jahre, ne?
Als Coach?
Insgesamt.
Insgesamt. Seit 2010, ja, also 14, 15 Jahre. Ja.
Und seit Sommer bist du eben nicht mehr da und wir fanden das natürlich wahnsinnig schade. Kannst du uns erklären, warum das nicht weitergegangen ist über den Sommer 24 hinaus?
Ja gut, ich meine, es kam mit Gordy einen neuen Coach und ich habe mich mit ihm 2, 3 Mal unterhalten. Und er hat sich halt, was sein Coaching-Staff angeht, ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich glaube, das ist einfach auch so in dem Business, dass wenn neue Headcoaches kommen, und mit Sicherheit sind es ja auch Leute, mit denen er vorher schon auch Kontakt hatte, also der schon weit im Voraus vielleicht sein Coaching-Staff, wie er arbeiten möchte und so weiter, schon irgendwo zusammengestellt hat. Und ja, leider Gottes habe ich da jetzt nicht so reingepasst. Aber das ist wohl normal in diesem Business, gerade auch bei diesem größeren Verein, EuroLeague-Verein, NBA-Vereine, dass wenn da ein neuer Headcoach kommt, der irgendwie ein bisschen eine gewisse Vorstellung hat, dann muss es halt natürlich auch passen. Und leider Gottes war es halt jetzt in meinem Fall mal nicht so. Aber wie gesagt, das gehört zu diesem Business dazu.
Aber Günni, come on, also es wird jetzt mal langsam Zeit, dass mein Club vielleicht mal wieder unseren lieben Gast heute, dass da mal was passiert oder was?
Ja, also ich glaube, das Letzte, was Demont braucht, ist das Pfeifen, wie wir die Werbetrommel rühren. Aber ich habe ihn ja tatsächlich als Spieler erlebt. Ich habe ihn als dann auch zum Glück immer so als EuroLeague-Co-Trainer erlebt. Und ist es nur eine Frage der Zeit. Aber ja, klar, ich stelle mir das halt auch einfach, also da die Geduld aufzubringen. Wenn ich ihn sehe, strahlt er das aus, strahlt er das, so wirkt er wie jemand, der sehr geduldig ist, und das ist schon krass, ja, weil einfach so, wenn ich mir das vorstelle, das ist Teil des Trainergeschäfts, aber man, ich weiß, was er für ein Basketball-Purist ist, und das muss ja, er sagt, er guckt jetzt die ganze Zeit fast genauso Spiele wie früher, und dann das nicht irgendwo umwalzen zu können, diese Energie, die er hat, und dieses ganze, den Drang da irgendwie einzugreifen oder was Produktives rauszuschaffen, das muss für ihn echt krass sein, als, wie gesagt, als Basketball-Puristen.
Aber stimmt, nur eine Frage der Zeit. Das fasst es doch wunderbar zusammen. Und du bist heute als Basketball-Purist bei uns, damit wir gemeinsam, also ich bin hier tatsächlich heute nur der Stichwortgeber, und mich interessieren vor allem natürlich eure Takes zu diesen vier Playoff-Serien, die wir haben. Die EuroLeague-Playoffs, alles live
zu sehen. Ich muss noch einmal zu Carson Edwards was fragen. Ich kann das nicht
anders. Oh ja, okay.
Wenn wir eins gesehen haben, was haben wir von DeMar letztes Jahr jedes Jahr gesehen? Er war der Carson Edwards-Flüsterer. Er war mit ihm 3 Stunden vor Spielbeginn in der Halle. Okay, hast du das kommen sehen? War auch das für dich eine Frage der Zeit? Bist du überrascht, der Reifeprozess, Entscheidungsfindung, so, was sind deine Gedanken zu dieser Saison von Carson Edwards?
Ob ich das so habe kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, hat niemand. Ich meine, der hat die letzte Saison gerade am Ende in den Playoffs deutlich gezeigt, in jeder Serie, wie stark er wirklich ist und was in ihm drinsteckt. Also das hat er letztes Jahr, die ganze Saison war viel auf und ab mit ihm und auch mit der ganzen Mannschaft. Aber in den Playoffs war er super konstant und hat da einfach wirklich dominiert. Also konnte man sehen, ey, was für ein Spieler in ihm drinsteckt. Und jetzt diese Saison, wie es bei allen Spielern ist, ne? Von jedem nimmt man so ein bisschen was mit. Training hier, ein Wörtchen da, ein Plauschen hier, ein neues System da. Und ja, dieses Rezept dieses Jahr hat ihm natürlich extrem geholfen, dort weiterzumachen, wo er letzte Saison aufgehört hat, plus einfach nochmal was obendrauf, abhängig davon natürlich, wie das offensive Spielsystem da aufgestellt wurde. Und ja, manchmal gehört auch, ich sag mal, so ein kleines bisschen Glück gehört manchmal auch ein bisschen dazu, wenn man sich die Saison anschaut. Am Anfang war er, glaube ich, oder kam er von der Bank, was man so in der Vorbereitung oder die ersten Spiele so ein bisschen gesehen hat. Dann hat sich ja Lucic verletzt. Das heißt, die komplette Rotation oder erste Fünf hat sich da geändert. Und ich glaube, der hat die ersten Spiele mit Nick, Andy und Carson angefangen. Also durch die Verletzung ist dann Carson da reingerutscht in die erste Fünf und hat halt einfach angefangen zu ballen. Ne? Also es ging halt einfach direkt los, Feuerwerk abgeschossen und da 30, hier 25, da bap, 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 bap. Lucic war dann irgendwie auch lange raus und so hat er sich dann in die erste Fünf reingespielt. Ne? Ich glaube, vom System her hat Gordy mit Sicherheit Andy auf der 2 in der ersten 5 gesehen. Aber wenn jemand so ballt, blieb ihm nichts anderes übrig.
Da muss ich noch fragen, hast du irgendwann mal die Fernbedienung gegen den Fernseher geschmissen, als du die Kombination Andy und Carson Edwards parallel auf dem Feld gesehen hast? Und hast gesehen, wie wunderbar, was die zusammen für Musik kreiert haben und dann vielleicht zu sagen, diese, ja, sie haben vielleicht defensiv, irgendwo sind sie angreifbarer, aber zumindest machst du vorne einfach, hast du was Unfassbares. Also du nimmst quasi deine absoluten Stärken und potenzierst sie, weil ich weiß, du bist ein sehr loyaler Mann, du hast letztes Jahr für Pablo Laso, genau, du machst es genauso, du lässt dir nichts anmerken, aber ich weiß, zu mir oder wenn wir uns unterhalten haben, hast du manchmal gesagt, Mann, ein paar Minuten mehr, Edwards und Obst zusammen, so, wir müssen uns das angucken, wir müssen das mal sehen, wie das aussieht. Und dieses Jahr ist es phasenweise einer der Schlüssel gewesen, auch also quasi Gordys Ansatz dann zu sagen, ey, okay, vielleicht kriegen wir keine Stops, aber zumindest schießen wir vorne, haben wir zwei 45-prozentige Dreierwerfer und daraus kreieren wir vielleicht mehr Vorteile, als wir hinten Nachteile bekommen.
Ja, du willst auf dieses Gespräch, was wir da hatten.
Ich stell mir das einfach frustrierend vor. Und das ist ja diese Assistenztrainerrolle, wo du einfach sagen musst, ey, mein Job ist nicht, alle meine Gedanken oder so, ich kann nicht ständig sagen, ich sehe das so, nee, wir müssten das so machen. Es gibt auch Raum für Input, aber am Ende ist deine Rolle erstmal, deine Rolle idealerweise auszufüllen. Und das heißt, in den auch das, was wer vom Trainer kommt, was top-down kommt, das in die Mannschaft zu tragen, das zu bekräftigen, das auch den Spielern Zweifel zu nehmen. Und selbst wenn du was bestärken musst, was du vielleicht selber gar nicht so siehst oder wenn du selber eine andere Idee hast, und das ist ja, glaube ich, auch oft das Schwierige. Aber trotzdem hast du, wenn wir, oder dann haben wir uns unterhalten und dann denkst du, Edwards und Obst zusammen. Das haben wir letztes Jahr einfach gar nicht gesehen. Das hat Pablo Laso nicht geglaubt, dass das funktionieren kann. Ja,
ja, ich glaube, wir haben ja letzte Saison oft drüber gesprochen. Klar, das war immer irgendwie ein Thema, wenn wir letzte Saison gewisse Spiele vorbereitet haben oder auch In-Game-Adjustments oder so. Klar, war das immer so ein Ding, wo ich versucht habe, da ein bisschen das voranzupeitschen. Das war aber letztes Jahr insgesamt auch ein kleines bisschen schwieriger als vielleicht dieses Jahr, weil von den Guards her eine ganz andere Rotation da war, ne? Mit Bolmaro und Sylvain, die du, sagen wir mal, hauptsächlich auf der 1 da hattest und Nick dann noch irgendwie auch war, aber Nick war dann so letztes Jahr mehr so 1, 2 und 3. Also es war ein bisschen schwieriger, ne? Jetzt hast du halt dieses Jahr mit Nick eigentlich, der nur die einspielt und Backup Napier so ein bisschen, okay, Hollard sitzt in der BBL-Rotation, aber durch die Verletzung auch von Lucic am Anfang und dann hat es lange gedauert, bis da auch ein Backup kam. Nils war dann auch, glaube ich, ein bisschen raus. Ja. Also das ging ja dann im Endeffekt.
Guck mal, Ehrenmann, schon wieder Ehrenmann. Du machst es, du nimmst alle in Schutz, du zeigst schon wieder Größe. Sorry, Benny, jetzt darfst du
mach dein Ding. Aber das ist ja spannend, weil wir haben ja auch mal drüber gesprochen, wie kompliziert, erinnerst du dich, Pero, das ist auch als Kapitän, wenn man vielleicht auch mal etwas umsetzen muss, wo man vielleicht anderer Meinung ist als der Headcoach. Ne? Und das ist ja dann am Ende als Assistent vielleicht auch mal so, oder was heißt anderer Meinung, aber vielleicht hat man eine andere Idee und so weiter. Und dann muss man dann auch mal einfach mitgehen, wenn der Chef sagt, nee, wir machen das aber. So, in diesem Jahr, Carson Edwards, wir hätten uns sehr gefreut, natürlich ihn in den Playoffs zu sehen. Er ist ins Euroleague First Team gewählt worden. Wenn wir kurz mal in diese Awards hineinstechen. Es gibt ja einen dritten Mann, der an diesem Podcast beteiligt ist. Der hat uns ja alle dermaßen in den Senkel gestellt, als wir mit der Magenta Sportredaktion zu großen Teilen Nick Weiler-Babb auf die 1 gepackt haben in den im Euroleague Defensive Player of the Year Ranking. Und dann kam Basti um die Ecke und hat uns aber links und rechts hier im Podcast, was ist denn los? Haben wir mal auf die Statistiken geguckt und so weiter und so fort. Jetzt habe ich hier einen Mann sitzen neben Per und mir, der ist natürlich nicht ganz objektiv, weil er den auch gut kennt, gecoacht hat und so weiter und so fort. Und trotzdem kannst du doch bitte jetzt auch mal für uns als Redaktion vor Ulrich in Schutz nehmen und mal den Case machen dafür, dass man natürlich Nick Weiler-Babb auch diesen Award geben kann. Es ist ja dann, glaube ich, so eine Grundsatzdebatte, dass Basti einfach sagt, wenn man halt in den schlechtesten Defensivteams der Liga unterwegs ist als Bayern, dann kann davon kein Defensivspieler des Jahres kommen. Bin ich immer noch nicht 100% überzeugt, aber du, der mit ihm gearbeitet hat, der weiß, wie der auch seine Defense dann über so einen Gegner drüber stülpen kann. Ey, Weiler-Babb, wir haben das gegen Roter Stern auch wieder gesehen, das ist schon ein Monster defensiv.
Definitiv. Also der ist meiner Meinung nach jedes Jahr einer von den drei Kandidaten oder sagen wir mal fünf Kandidaten, ist immer unterschiedlich, wie viel es da gibt, der dazu 100% dazugehört. Er ist ein Lockdown-Defender, der gefühlt von 1 bis 5 sogar alles verteidigen kann, wenn man switchen möchte, ja, was auch gerade in zur Trinkieri-Zeit gewesen ist, wo wir viel geswitcht haben mit ihm auf der 1. Bayern spielt ja auch als zweite Verteidigungsoption, im Endeffekt auch Switch, manchmal auch als erste Option. Also er ist ein Lockdown-Verteidiger, der immer zu den Top 3 gehört. Ne? Also ich glaube vielleicht, wenn Walcott nicht sich verletzt hätte, dem fehlen natürlich jetzt im Vergleich zu Nick ein paar Spiele. Nick hat, glaube ich, jedes Euroleague-Spiel gespielt. Wäre vielleicht Walcott noch ein Kandidat gewesen. Grant von Panathinaikos ist natürlich ein Kandidat. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen dazu geäußert. Mhm. Also es ist immer schwierig, es ist immer auch ein bisschen Geschmackssache. Wo sieht man einen Defensivspieler? Manche gucken auf Statistiken, ja, wie viele Steals hat er, wie viel dies, wie viel das. Es muss nicht immer einer sein, der viele Steals hat. Ne? Aber wenn du Turnovers forcierst, ohne dass jemand einen Steal hat, oder mal hier Deny spielst, ja, dass er den Ball gar nicht bekommt, oder das sind manche Sachen, die sieht man nicht in den Statistiken, ne? Man muss sich ja dann wirklich diese Spiele anschauen und sich vielleicht auch mal dann ein paar Minuten nur diesen Mann anschauen auf dem Spielfeld, wie er hinterher rennt, was er macht, ja, verteidigt er einen Einzel, verteidigt er einen Shooter, wie verhält er sich nach dem Switch, also so viele Sachen, die man in den Statistiken gar nicht sieht, man muss diese Spiele anschauen und nicht nur eins oder zwei, sondern wirklich jedes analysieren, wie gut er das macht. Und zu Recht verdient. Also ich glaube, da war die letzten Jahre mit Sicherheit immer in den Top 5, Top 3. Und jetzt hat er endlich mal diesen Titel und diesen Gürtel kann er sich da jetzt umschnallen.
Gewotet von den Euroleague-Coaches. Die Reihenfolge ist Wyler Bepp, Tavares, Diallo, Grant nur auf 4. Der ist richtig, richtig sauer offensichtlich. Und dann Walker. Aber ich dafür, Pero, lieben wir ja Basti auch einfach. Er bleibt auch zum Beispiel einfach bei seiner Meinung. Das ist das Geile daran. Das Ding ist von den Coaches gewählt und er sagt quasi so ein bisschen durch die Blume, ist trotzdem Quatsch. Und das finde ich einfach fantastisch.
Nein, das ist, wie gesagt, das ist großartig. Aber das ist ja genau deswegen ist Basti ja der Salz in unserer Suppe, weil er eben sich auch davon frei macht. Den jucken dann auch nicht die Namen, es juckt ihn auch nicht, wenn man dann der ein oder andere schreibt dann ja vielleicht auch wirklich einfach so klischeehaft den ein oder anderen Namen immer noch dazu, unabhängig davon, ob die Leistungen genau noch so sind, wie sie mal waren. Und er ist halt jemand, der gerne sehr tief ins Zahlenwerk eintaucht. Und da ist halt immer noch der Unterschied zwischen dem, was wir sehen. Und wir haben ja eben dieses Jahr hat Nick Wyler-Bepp diesen Award auch bekommen, weil es so laute Stops waren, weil er manchmal spielentscheidend in diesen Situationen war. Also ich glaube nicht mal, dass es nur das ist, was DeMond anspricht, wirklich, dass Leute über viele Strecken gucken, wie gut er in den Switch-Situationen ist, wie gut er die Beine der Großen bearbeitet und noch große vom Rebound weghält, wie gut er dann auch noch Rebound und so weiter, sondern er war einfach diese Saison mehrfach im Mano a Mano, letzten 10 Sekunden, und er muss einen der besten Guards in der Euroleague stoppen, und sei es, ich glaube, es war Mike James einmal, der kaum den Wurf losgeworden ist, es war noch irgendein Beispiel, und das bleibt dann natürlich in den Köpfen der Votern, und wenn du weißt, du hast jemanden auf dem Feld, der in der entscheidenden Punkt, oder dem du den Ball geben würdest, auf der offensiven Seite, hat das auch immer noch so ein bisschen Wert. Das ist entscheidend in der MVP-Saison manchmal, wenn die Leute im Kopf haben, oh, der hat 3 Game-Winner geschossen. Und wenn du als Verteidiger dann noch wirklich quasi 2-3 Spiele glasklar mit einer Possession gewinnst, dann hat das einfach noch mehr Strahlkraft. Ja? Und dann hat er sich das auch für mich, unabhängig nur von diesen Aktionen, hat er sich das verdient.
This shit is rigged, sagen Basti Ulrich und Kevin Panther zu den ganzen Wahlen. Und die Kommentar-Section ist natürlich mit Euroleague Mafia auch schon wieder weit vorne.
Ja, aber das ist doch gut. Ich meine, das ist ja auch normal, weißt du? Weil ich meine, es wird immer ein, zwei Leuten erwischen. Ne? Also du hast wirklich 5 Leute, die es verdient haben. Und dann gibt's immer 2, 3, die halt dann völlig unzufrieden sind, aber ich finde sowas halt gut, ja, weil jetzt hast du halt natürlich einen Grant, der wahrscheinlich jetzt in den Playoffs dann noch ein bisschen was zeigen möchte. Mike James zum Beispiel, der da jetzt auch nicht ich glaube, der ist im Second Team
Genau,
oder, ja. Oder, ja. Ja, ja. Also der wird vielleicht auch nochmal zeigen, eigentlich sollte ich vielleicht doch ins Frühjahr. Also das finde ich immer ganz gut an diesen Awards. Ich schaue da eigentlich gar nicht so drauf, wer drin ist, weil ich finde, jeder verdient ist, der da drin ist. Ich schaue immer gerne so auf die zweite, dritte Garde. Okay, nicht nur jetzt auf sozialen Medien da ein bisschen Enttäuschung posten, sondern okay, jetzt gehen die Playoffs los am Dienstag. Jetzt gerne mal auf dem Feld zeigen. Und wenn jetzt so ein Grant am Dienstag direkt im ersten Spiel da hier Lockdown-Defense spielt und so nach dem Motto, okay,
dann... Hat er mit Shane Larkin zumindest, hat er ja mal auch jemanden, wo er dann wieder sich beweisen kann und zeigen
genau,
kann,
was er da das finde ich halt immer interessant.
Unter die ersten drei gekommen ist.
Das ist spannend, also die Motivation rausziehen aus diesen Awards. Es wird Leute geben, die sind nur Zweiter oder Dritter bei der Wahl zum Per-Günther-Award geworden und die haben daraus dann richtig Motivation gezogen für die nächsten
Spiele. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ja, Tommy Kleffeis war wutentbrannt, als ich das fünfte Mal der netteste Spieler der BBL geworden bin. Da hat er gesagt, so jetzt schalte ich in Nettigkeitsgrad, der noch nie gesehen wurde. Der noch nie gesehen wurde. Er sieht jetzt, Reporter, schaut's an, grüß sie, so, ja, das hat er gut gemacht. Ich glaube, jetzt zwei in Folge. Das hat er nicht schlecht gemacht, der kleine Kleppi.
Rising Star in der Euroleague ist Nadir Hifi geworden und Trainer des Jahres Šarūnas Jasikevičius. Habt ihr dazu einen Take vor Batsokas, vor Gordy Herbert und vor Thiago Splitter? Es war auch mein Fave, oder ich glaube, ich habe ihn zumindest in den ich glaube, er war bei mir auf der 2, aber wenn man sich auch nochmal jetzt in Vorbereitung auch auf diese Preview so ein bisschen geguckt hat, was der auch alles da so zu regeln hatte bei Fenerbahce mit Kaderveränderungen und Verletzungen und so, ja, Jasikevičius hat das schon auch echt krass gemacht, dass sie dann da am Ende so dominant oben mitstanden, ne?
Ja, genau, das ist, finde ich, glaube ich, auch ein Grund, warum er vielleicht verdient Coach des Jahres geworden ist, weil Wilbekin dann raus, ich glaube, dann war Wade dann eine Zeit lang raus, auch der Hall, ich glaube, die hatten gar kein Aufbauspiel mehr, irgendwie einen richtigen, hat Guduric viel die 1 gespielt, dann haben sie McCollum verpflichtet, dann ging das mit Boban irgendwie gar nicht, also mussten die auf der 5 auch irgendwie ein bisschen, also der hatte da schon irgendwie viel zu tun, Veränderungen und am Spiel und so weiter, was nicht ohne ist und der Druck in Fenner ist ja immer groß und ich glaube, dem ist er dem gewachsen und eventuell würde ich schon sagen, verdient. Die anderen Kandidaten meiner Meinung nach definitiv Gordy oder Thiago. Zum Thiago würde ich einfach sagen, das ist schon irgendwo schwierig, in so ein System reinzukommen, was über viele Jahre funktioniert und das Ganze auch ein bisschen anzunehmen. Ich meine, der hat mit Sicherheit sein eigenes Ding im Kopf und wie er auch gecoacht hat oder was er gerne machen möchte, aber klar, du kommst irgendwo hin, hast den Eurocup gewonnen mit dieser Offensive und Defensive, davor die Champions League, also sich dem anzunehmen und also da gehört auch schon ein bisschen was dazu, weil das sind die Spieler, die das ganze System von A bis Z kennen also da muss man wirklich ein gutes Miteinander haben, damit es auch weiterhin funktionieren kann. Entscheidend wird es vielleicht dann nächste Saison, wenn er vielleicht jetzt nach der Saison vorhat, doch irgendwo mal ein paar eigene Sachen reinzubringen und so weiter und dann vielleicht auch Kaderveränderungen dann kommen, muss man noch schauen. Aber ich hatte ihn und Gordy da irgendwie auch ganz oben gesehen, weil was Gordy da dieses Jahr mit der Mannschaft da auch gemacht hat und auch problematische Saison, ne, mit Booker verletzt, der ja auch ein großer Anker war oder vielleicht sogar der größte Anker gewesen ist, musste da auch ein paar Sachen ändern und Lucic am Anfang der Saison verletzt und hat auch lang gedauert, bis sie jemanden nachverpflichtet haben. Also auch eine grandiose Arbeit, was Gordy da in München dieses Jahr gemacht hat.
Ja. Da sind wir doch dann schon mittendrin im Thema der Playoffs. Lass uns da mal reintauchen zusammen. Die Playoffs ab Dienstag, alle Spiele live mit deutschem Kommentar, bis natürlich einschließlich dann das Final Four in Abu Dhabi. Wir haben ja auch einiges an deutscher Beteiligung mit dabei, mit Tibor bei Panathinaikos, mit Daniel Theiss natürlich bei Monaco, mit dem deutschen Block bei Paris, Kratzer, Herrera, Lovo, bei Mauro weiß ich gar nicht, wie gerade der Stand ist. Wir hätten theoretisch auch noch die Youngster bei Real und Barca mit Duru und Grujicic, die werden wahrscheinlich eher keine große Rolle spielen. Lass uns vielleicht mal so anfangen, ihr beiden. Was ist für euch, wenn ihr diese 4 Serien durchgeht, Per kann mal vorlegen, was wird die geilste Viertelfinalserie?
Für mich ist es Panathinaikos. Panathinaikos ist für mich, da kannst du mir alles erzählen. Das ist die heißeste Mannschaft, die kommt 8-0 reingerollt in diese Situation. und puh, einfach trifft auf eine Mannschaft, die, von der wir ausgehen, von der ich ausgehe, dass sie die beste Mannschaft in der Euroleague ist, die aber immer wieder zeigt, auch letztes Jahr in der Serie, in der Playoff-Serie gezeigt, dass manchmal es, da braucht es für sie den Rücken an der Wand, bevor sie ihren besten Basketball spielen. Dafür werden sie wenig Zeit haben, dann hast du Ataman gegen Efes, du hast einfach, wie gesagt, Shane Larkin und Elijah Bryant in, auf einer Seite, dann hast du auf der anderen Seite, wie gesagt, Nunn und Grant mit Wut im Bauch, du, die Fragezeichen Lissor, dann hast du vielleicht wirklich jemanden, der, der zurückkommt und Oaka dann dafür sorgt, dass sie völlig durchdrehen, den Verstand verlieren. Auf beiden Seiten trotzdem Fragezeichen, Doja verletzt oder nicht, Bobois dabei oder nicht, aber im Endeffekt ist das für mich die Serie, die, glaube ich, die, wo ich mir sicher bin, dass es über 5 Spiele geht und wo es einfach dann eine absolute Nervenschlacht geben könnte in Spiel 5.
Also gehst du mit oder hast du noch eine andere Serie anzubieten?
Nee, ich habe mich ja auch ein bisschen, kennst mich ja, ein bisschen vorbereitet und lustig, mein Sohn hat mich auch gestern gefragt, welche Serie ich am interessantesten finde oder am, am meisten schauen werde und ich muss da per definitiv zustimmen, ne? Also weil da nicht nur basketballerisch zwei Teams aufeinander prallen, die, die, die unglaublich gut spielen, FS mit dieser Serie in die Playoffs rein. Man sagte immer, man möchte mit Aufwind in die Playoffs und die haben richtig guten Aufwind. Ja, natürlich diese Verletzungssachen, muss man gucken, wer fit ist. Ich hoffe, dass alle fit sind, dann diese emotionale Geschichte mit Ataman und gegen Efes. Also das wird mit Sicherheit, da stimme ich ihm zu, auch meiner Meinung nach über 5 Spiele gehen. Ich hoffe, dass Lissor auch fit ist. Es geht, wie gesagt, nicht nur darum, dass er jetzt irgendwie 20, 25 Minuten spielt, aber er ist halt einer, der dann nochmal emotional da was reinbringen kann mit den Zuschauern. Also da stimme ich Per auf jeden Fall zu.
Ich meine, stell dir vor, die verlieren das erste oder die verlieren ein Spiel von den ersten zwei und gewinnen dann das, also so 2-1 FS und es geht in Spiel 4 und Lissor irgendwie spielt ein paar Minuten und dann geht's zurück ins Oaka und Lissor ist wieder dabei. So, come on, das wird so.
Du hast das Drehbuch schon geschrieben, ne?
Ich sehe es schon von meinem inneren Auge, muss ich zugeben. Ja.
Das ist ja auch das Geile dann an diesen Euroleague-Playoffs mit genau diesen Stories. Mir ist dann übrigens auch egal, dass diese krasse FS-Serie fast ausschließlich gegen kein, da war kein wirkliches Top-Team dabei und trotzdem macht das ja was mit dem Gefühl einer Mannschaft. Per, du hast es ja gerade beschrieben. Bobois wird wahrscheinlich wohl eher nichts mit seiner Wadenverletzung. Für mich ist interessant, Elijah Bryant hat sich letzte Woche am Knöchel verletzt. Der darf natürlich auf gar keinen Fall auch nur in irgendeiner Art und Weise dann nicht mit am Start sein. Lissor wird insofern interessant. Ich habe nochmal in beide Spiele so ein bisschen reingeguckt. Das Rückspiel, was Panna mit 15 gewinnt, das war 33 Minuten eng und das war das Spiel mit den 30 Punkten in der zweiten Halbzeit von Kendrick Nunn. Und wenn du durch dieses Spiel nochmal so ein bisschen durchgeskippt bist, Efes hat es wahnsinnig gut hingekriegt, immer wieder phasenweise, Poirier, Oturu am Korb einzusetzen. Und das hat Panna echt lange nicht so wirklich die Blutung gestoppt bekommen. War übrigens bis heute die letzte Euroleague-Niederlage von Efes, Anfang Februar. Und seitdem, also war noch eine Länderspielpause dazwischen, seitdem rasieren die einfach. Also da stecken so viele Stories drin. Und dann freuen wir uns einfach auf Shotmaking, Nunn gegen Larkin. Ne? Larkin spielt ja keine Monstersaison bis hierhin, aber man kann sich auch gut vorstellen, dass er sich das alles einfach für die Playoffs aufhebt.
Ja, man kennt ihn ja. Das ist ja, manchmal läuft er da 10, 15 Minuten hoch und runter, so nach dem Motto, er läuft sich warm oder macht einen Dauerlauf und dann legt er ein Feuerwerk los. Also man weiß, was er für Qualitäten hat. Und das wird wirklich sehr, 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 sehr spannend, diese Serie.
Slukas auch gerade so die letzten Spiele keinen wirklichen Rhythmus gehabt, aber dann hat uns unser lieber Statistikguru Lukas Feldhaus nochmal die Postseason-Stats der Vorsaison von Kostas Slukas rausgesucht. 15 Punkte, 5 Assists im Schnitt und Final Four MVP. Auch bei dem erwartest du eigentlich, dass er den Gang nochmal hochschaltet. Und dann ist nur die Frage, wenn die wirklich alle an dem Level spielen, Hernan Gomez weiter so, Osman weiter so, Mitoglou so, malen wir uns die Geschichte mit Efes dann ein bisschen zu schön, weil Panna trotzdem eigentlich mit der Tiefe des Kaders und so weiter dann ein zu krasses Biest für Efes ist, Per?
Nee, für mich ist die Stichprobe groß genug von Panna. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie. Auch wenn sie, sagen wir, selbst wenn sie das erste super emotional hochgewinnen und mit 25 und wir haben das Gefühl, okay, vielleicht haben wir Efes überschätzt, das heißt 0,0, dass sie nicht einfach pomadig im zweiten Spiel erste Halbzeit dahin wursten und Efes mit einem 1-1 zurück nach Istanbul geht. Also du traust Panna quasi wirklich bis zur zweiten Hälfte zum Euroleague-Finale dann erst zu, dass sie für 20 Minuten ihren besten Basketball spielen. Mhm. Weil das, und sie haben auch jetzt noch das Ding halt schon einmal gewonnen, was noch mehr diese Gefahr mitbringt, sich so ein bisschen dieses, mit diesem Schalter, sie hatten letztes Jahr schon an dem Schalter rumgespielt und sie haben mit Schalter rumspielerei die Euroleague gewonnen. Und das sorgt immer dafür, für mich, dass ihr Habitus da verstärkt wird. Und wie gesagt, wir haben sie letztes Jahr am Rande der Verzweiflung gesehen in der Playoff-Serie und ich kann mir nicht vorstellen, dass das super souverän wird.
Sie haben natürlich den Vorteil, wenn es eine enge Serie ist, dass das Spiel 5 im Oaka ist. Ne? Den Heimvorteil haben sie einfach, beste Heimbilanz, 13 aus 17 gewonnen. Aber auch nochmal interessant, wenn man in die Zahlen reinguckt, in engen Spielen eine Siegquote von knapp über 50% nur. Also sie haben tatsächlich auch ein paar enge Spiele dann auch wirklich in den Sand gesetzt, was man dieser Mannschaft ja gar nicht zutraut. Ja, also da ist alles drin. Angeblich, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es schwelt ja so, dass bei FS sowieso über kurz oder lang es auch nochmal einen neuen Trainer geben wird. Igor Kokoschkov, hört man jetzt und liest man jetzt schon von diversen Seiten, dass der sowieso irgendwann Trainer wird. Das finde ich sowieso verrückt. Das war bei Barcelona. Wer war es bei Barcelona, der sowieso irgendwann Trainer wird? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Da wurde auch immer genau einer gehandelt. Ist auch egal. Also, das ist eine Serie, auf die wir uns wahnsinnig freuen, live zu sehen, natürlich bei uns. Genauso, lasst uns doch bitte gleich mal weitermachen mit dem Duell eben zweier der absoluten Top-Trainer. Das hat sich dann auch in dem Voting niedergeschlagen. Fenner gegen Paris. Gute Serie. Kann man mal machen, die Serie. Nehmen wir die Serie. Beide Hauptrundenspiele, Fenner gewonnen. Beide waren super eng. Das Hinspiel, was dann ja eigentlich das Rückspiel war durch diese Spielverlegung, Hayes Davis auf dem Buzzer mit dem Dreier gewonnen. Das Rückspiel war +4 für Fenner. Unser Gast darf mal gerne vorlegen mit seinen Gedanken zu diesem Spiel.
Ja, also ich meine, Paris spielt, muss man sagen, wirklich eine richtig gute Saison. Macht auch Spaß. Man muss natürlich TJ Shorts-Fan sein, um zu sagen, das macht auch Spaß, Paris anzuschauen. Man muss irgendwie auch ein Hiffy-Fan sein, auf seine wilde Art, wie er spielt. Also man muss wirklich Fan von diesem Basketball sein, weil das ist jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren schon ein bisschen was anderes, was man in der Euroleague sieht mit Paris. Und es funktioniert. Und ich glaube, die lieben diese Underdog-Rolle von dieser Saison. TJ Shorts mag das schon seit vielen Jahren, ja, dieser Kleine zu sein, der allen zeigt, ich bin zwar klein, aber doch größer als ihr alle. Es wird sehr, sehr interessant. Ich sehe Fenner klar als Favorit und dass sie, ich würde sogar vielleicht sogar sagen, 3-1 gewinnen. Muss man gucken, ob Mauro fit ist. Ich glaube, der ist da schon auch ein X-Faktor, gerade auf der Guard-Position neben Shorts, dass der da auch noch ein bisschen Stabilität reinbringt. Das weiß man natürlich nicht. Vielleicht können sie einen 3-2 raussqueezen, wenn er fit ist, aber tendenziell die Tiefe, die jetzt Fenner auch hat, glaube ich, dass die da schon dass das 3-1 gewinnen werden.
Mhm. Gönny, shoot.
Ja, also ich glaube, diese alte Regel greift immer, umso spezieller der Spielstil einer Mannschaft ist, umso schwieriger ist das in der Playoff-Serie, diese gleichen Vorteile zu behalten. Also will heißen, wenn du in der regulären Saison, die ganze Euroleague-Mannschaft hat kollektiv gesagt nach dem ersten Spiel gegen Paris, oh, das haben wir noch nie gesehen, wir wissen gar nicht, was das ist. Und in der Hinrunde gewinnt Paris, glaube ich, 12 Spiele, in der Rückrunde gewinnen sie nur noch 7 Spiele. Also da kannst du schon argumentieren, tendenziell sagen die Mannschaften zumindest, haben eine klarere Idee, was sie mit den 25 Shorts Pick and Roll pro Spiel machen und ja, wo sie dann einfach auch so ein bisschen was eingrenzen von diesem, oder wie sie sich auch offensiv besser einstellen auf diese Verteidigungsvariante und dieses ganze Ding. Also ich glaube, in der Serie gibt es Tendenzen von Paris, die dich dann spätestens am Spiel 2 nicht mehr so überfordern, wie sie das in dem ersten regulären Saisonspiel gemacht haben. Kraftfrage ist auf jeden Fall da, auch wenn Maodo nicht dabei ist. So
gerade dann, ne?
Gerade dann. Ja. Hifi ist jemand, der gerade wenn ein von zwei Main-Ballhändlern ist, hat zwei Monsterspiele, hat aber auch zwei sehr, sehr schwache Spiele in so einer Serie und schießt sich auch mal aus dem Spiel raus. Das Gute ist, dass Ward und Yantun gerade ihre Würfe treffen. Das ist für mich immer so eine Frage gewesen, gerade dieser Stretch, wo Paris wirklich gestruggelt hat. Ich glaube, Yantun 25 Dreier in Folge daneben geworfen. Das war so, das ist wirklich entscheidend. Gerade wenn du anfängst, wie Fenerbahce das gemacht hat, in Spiel 2 Shorts regelmäßig zu doppeln. Du musst, was machen deine Rollenspieler? Wie fühlen die sich, ja? Für mich ist, auch wenn ich großen Respekt habe vor dem, was Thiago Splitter als Coach gemacht hat dieses Jahr, ist eine Schachspielerserie mit Jacek Vitsius dann immer noch vielleicht eine Nummer für mich zu groß. Ich halte für Jacek Vitsius für den in der Serie nach, man muss ja noch Jelko Obradovic, muss man immer noch mit reinwerfen, aber ist für mich wirklich derjenige, der wie kein anderer auch in der Lage ist, ein, zwei Sachen kaputt zu machen vom Gegner. Und
ja, das ist ja auch wichtig, was du sagst. Und gerade auch in den Playoffs sagt man diese Adjustments, die du machen musst. Ja. Ja, du spielst ja eine Serie. Ist interessant zu sehen und da werde ich wirklich ein großes Augenmerk drauf haben, was werden die Adjustments sein von Paris? Ja. Werden die überhaupt welche einleiten oder wie gesagt, spielen sie diese Serie so, wie sie immer spielen? Das wird auf jeden Fall interessant zu sein. Ja. Bei Fenner ist es einfach, die haben diesen Coach, der gerne Schach spielt. Er hat aber auch die Spieler dazu. Ja. Er kann von Spiel zu Spiel jeden Gameplan irgendwie mal auf andere Spieler ein bisschen umgestalten. Ja. Lass es über Wade sein oder Guduric sein. Ja. Oder natürlich Nigel Hayes. Also er hat natürlich diese ganzen Waffen, wo er das Spiel ein bisschen ändern kann und Adjustments spielen kann. Ja. Ob jetzt Post-Up oder Pick-and-Roll. Also das ist, er hat die Spieler dazu, er hat die Schachfiguren. Aber wie gesagt, für mich wird es interessant zu beobachten, was wird Paris machen. Gerade auch in Game 1. Das ist ja immer so, jetzt hast du ein bisschen Zeit, du weißt seit ein paar Wochen, gegen wen du spielst. Gehst du jetzt in Game 1 und sagst, nein, wir sind Paris, wir machen wie immer. Oder zeigt man schon in Spiel 1, okay, wir haben uns da ein paar Ideen einfallen lassen, weil wenn du eine Chance haben möchtest, jemanden auf die Nerven zu gehen, dann ist es natürlich Spiel 1 zu gewinnen. Und da finde ich, muss man schon irgendwo irgendwie was sehen. Mir ist es egal, selbst wenn die das Spiel anfangen mit einer 1-3-1-Zone oder was auch immer. Ne? Also irgendwie bin ich schon interessant zu sehen, was sie sich da haben einfallen lassen, um Spiel 1 zu klauen.
Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Also Paris, die so klar ihr Ding durchziehen, funktioniert das dann tatsächlich über so eine Serie, weil du musst ja auch reagieren auf Dinge, die dir der Gegner zeigt. Wir haben in den beiden Hauptrundenspielen auch, du hast gerade schon gesagt, auch viel Post-Up über Hayes Davis natürlich gesehen, da ist Jean-Pierre, Cousins hat noch gar nicht so den Maccabi-Cousins in sich rausgelassen, zeigt Wade Baldwin in dieser Serie dann nochmal irgendwie so, schafft der den nächsten Gang? Ich meine, wir haben dich ja, also du kannst uns ja am besten beschreiben, wie sich das auch anfühlt, wenn man dann plötzlich merkt, okay, da hat jetzt auch mal was bei ihm nicht funktioniert und dann hat er auch noch Verletzungen gehabt und so weiter. Aber man kann sich das ja sehr gut vorstellen, dass auch der dann jetzt eben auch noch einfach in diesen Playoffs nochmal zwei, drei Gänge hintereinander hochballert, ne?
Aber ich meine, das ist jetzt die Chance. Also viele Spieler, ganz egal, haben nicht oder stehen nicht jedes Jahr oder haben nicht jedes Jahr die Möglichkeit, irgendwie im Final vorzustehen. Ne? Jetzt, wenn du die Entwicklung jetzt anschaust von Wade, der von Olympiakos, okay, im guten Team, die immer da irgendwie mitspielen, aber da hat es nicht ganz funktioniert. Dann zu Bayern, wo er sich sehr gut entwickelt hat, dann war er bei Baskonia, ist ja auch nicht unbedingt ein Final Four-Kandidat immer. Okay, dann bei Maccabi haben sie was Gutes zusammengestellt. Wenn er sich da nicht verletzt hätte oder wenn die Verletzungen nicht da gewesen wären, wer weiß, ne, was da in der Serie passiert ist, das weiß man auch. Jetzt ist er bei Fenner, ne? Also da ist es ganz klar, okay, jetzt habe ich nochmal eine Chance, die ich letztes Jahr irgendwie nicht hinbekommen habe wegen der Verletzung. Also da, ich kenne Wade, also der ist da super, super fokussiert drauf und möchte gerne diesen EuroLeague-Titel gewinnen, damit er da zu diesen Top-Guards offiziell auch dazu gehört. Dass er sich für einen der besten Guards hält, das weiß jeder, aber man braucht das trotzdem irgendwie offiziell schriftlich mit so einem kleinen Pokalchen.
Und das Geile ist halt wirklich, es gibt noch weitere Personalien, die einfach diese Serie so interessant machen. Jan Thun spielt wahrscheinlich gegen sein neues Team. Das klopft jetzt immer wieder durch. Wir freuen uns, glaube ich, alle, dass wir diesen Eric McCallum jetzt mal auf dieser großen Euroleague-Bühne auch mal sehen können. Mit 37 Jahren spielt er plötzlich bei einem Titelkandidaten. Und was spielt er bislang, nachdem sie den verpflichtet haben? Und aus deutscher Sicht haben wir Leon Kratzer, der wieder seine Gortat-Screens stellen wird und die Blöcke da setzen wird. Und wir haben Seba Herrera in den Playoffs der besten Liga Europas. Und die Zahlen von Seba, letzte 6 Spiele, 18,5 Minuten, 8,3 Punkte, 42% Dreierquote, ist in die Maodo-Rolle da so, also oder in die Bresche damit reingesprungen. Wie geil ist das bitte, Günni? Wir haben die gesehen bei Bonn, dann haben wir gesehen Paris, das funktioniert auch im Eurocup. Und jetzt sind die auf der höchsten Ebene, Leon und Seba, und werden da Fenner hoffentlich das Leben schwer machen.
Ja, also erstmal da natürlich Riesenkompliment an den Pistolero, dass er wirklich so, dass er das Stay-Ready-Mindset dann wirklich gelebt hat und hat er quasi gar nicht gespielt und dann brauchten sie ihn und dann liefert er gleich. Wie gesagt, wenn es nicht Fenner wäre, was für mich aus den Top-Mannschaften das schlechteste Matchup für Paris ist, dann hätte ich auch noch mehr eingekauft von diesem, von dem Spirit, von dieser, das erste Mal da zu sein, von diesem unglaublichen Excitement, von dieser Geschichte, die die Spieler miteinander haben, zusammen schon Trophäen gewonnen und so, das hat schon auch einen Wert. Aber ich glaube einfach, dass diese Smallball-Möglichkeit von Fenner und diese, gerade die defensiven Matchups, die sie haben, dass das einfach zu viel ist. Aber dass das eine Wahnsinns-Story ist von Paris und dass sie auch da nicht chancenlos sind in so einer Serie, ja, das ist definitiv so.
Bevor ich das dieses Jahr in dieser Preview wieder verpasse, also dass du sagst 3-1 Fenner?
Ich sag 3-1 Fenner.
Per?
Ich sag 3-2 Fenner.
Ich sage auch 3-1 Fenner und weil wir gerade Panna gegen Efes auch noch hatten, da bitte auch nochmal, dass du zuerst, Panna gegen Efes?
3-2 Panna.
Per?
3-2 Panna, langweiligerweise, nicht leise.
Da sage ich ja. 3-1 Panna tatsächlich. Und dann hüpfen wir rein in Monaco gegen Barcelona. Der Trainer, der bei Barca übrigens seit Jahren gehandelt wird, ist natürlich Xavi Pascual, ist mir jetzt wieder eingefallen. Monaco gegen Barca mit dem interessanten Fakt, dass Barca, hatte ich irgendwie bis zur Vorbereitung auf diese Serie nicht so auf dem Schirm, beide Spiele mit 14 respektive 15 Punkten gewinnen. Also zweimal Monaco schlagen, beide Male, klar, zur Wahrheit gehört auch, beide Male ohne Daniel Theiss bei den Franzosen. Und die ersten Gedanken von Per Günther zu dieser Serie.
Oh, das ist so schwierig für mich. Ich habe Barca nie so richtig für voll genommen das ganze Jahr. Ich fand, ihr Kader hatte Probleme, nachdem La Provitola raus ist. Sie haben ja quasi Panther geholt, weil sie im Halbfeld jemanden brauchten, weil sie im 1 gegen 1 jemanden brauchten. Und dann haben sie aber irgendwie einen Kreativkopf verloren und standen dann wieder nur mit einer Personalie da, die dir das so ein bisschen liefern kann mit Panther. Jetzt aber spielen wahrscheinlich die letzten 10 Spiele mit den besten EuroLeague-Basketball, den es so gibt, werden gesünder. Und was ich spannend finde aktuell bei Barcelona ist, du weißt vorher nicht, du guckst dir die spielen, du guckst dir das an, hinterher den Boxscore und du weißt nicht, wer der große Mann war. Also du hast jetzt Auftritte von Brizuela, du hast Jabari Parker, der wieder zerstört zwischendurch, du hast da natürlich mal ein Pantherspiel. Joel Parra ist auf einmal in den letzten 10 Spielen eine Konstante, wo keiner weiß, wo das hergekommen ist, scored, verteidigt, bringt diese ganze Energie. Also es ist so ein bisschen, oder Satoranski schießt jetzt, glaube ich, gegen vor 2 Spielen 3 von 3 von der Dreierlinie, macht 15 Punkte, ist auf einmal auch da wieder da. So, die scheinen mehr oder weniger zu klicken, auch wenn ich diesen MeToo-Ausfall für sehr, sehr schmerzlich finde. Und trotzdem unterschätze ich sie, glaube ich, ein Stück weit. Und ich versuche, mich davon zu lösen. Genau das Gleiche mit Monaco für mich. Ich war auch immer so, Monaco dieses Jahr, ab und zu die Körpersprache. Dann ist es wieder zu viel Mike James für mich. Dann ist so, ja, dann kommt Daniel Theiss, verändert da gefühlt alles, weil er der erste Center da ist, der auf beiden Seiten spielen kann. Und trotzdem haben die auch Fragezeichen. Und ich glaube, das wird ein Spiel 5 geben und ich gehe mit den Katalanen.
Oh, 3-2 Barca.
3-2 Barcelona.
Die drei Euroleague-Saisons, in denen Monaco in den Playoffs war, gab es immer ein Spiel 5 und zweimal haben sie die Serie tatsächlich verloren. Was müssen Daniel und Co. denn machen, um gegen Barca, da kommt jetzt auch Vesely wieder zurück, ne? Mitu fehlt, klar, La Provitola fehlt seit Saisonanfang schon, Nunes ist auch raus, also sie sind auch verletzungsgebeutelt. Was muss diese Mannschaft machen? Was müssen vor allem, also Daniel wird sein Ding machen, der muss eigentlich, glaube ich, nur gucken, dass er aus Foul Trouble rausbleibt, wenn ich da nochmal jetzt die Zahlen gesehen habe. Aber was müssen vor allem die Aufbauspieler machen? Basti sagt immer, und da stimmen wir überein, er traut den Aufbauspielern von Monaco nicht, dass sie dass sie auf der, wenn es wirklich um alles geht, dass sie dann liefern.
Das Ding ist, ich habe auch, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, echt Probleme gehabt mit dieser Serie. Ne? Also ich bin ja nicht immer so ein Statistikmensch. Ich gehe erst einmal so, weil ich mir die Spiele anschaue, versuche ich daraus mein Gefühl rauszubekommen. Aber ich musste dann trotzdem auch ein bisschen in die Stats reingehen, um zu gucken, okay, täusche ich mein Gefühl oder nicht. Monaco hat jetzt nicht so überzeugt dieses Jahr. Basketballerisch spielt Barcelona einen schöneren Ball, definitiv. Aber mit den Ausfällen, Mitu, Laprovittola noch und auch Nunes, macht es die Rotation gerade auf der Guard-Position immer noch ziemlich dünn und da ist Monaco deutlich überlegen. Ja? Also die haben eine größere Rotation und auch wenn die nicht so überzeugt haben, sind sie trotzdem Vierter. Ne? Also sind sie trotzdem Top 4. Also du hast immer noch trotzdem Mike James, Okobo, Lloyd, okay, Strassel, der immer so eine Überraschung sein kann dann von der Bank. Also du musst trotzdem gegen die antreten. Mike James hat jetzt auch nicht so überzeugt und jeder weiß, der sich mit Barca ein bisschen auskennt, okay, wenn er jetzt nicht so überzeugt hat, irgendwann mal wird der Knoten auch platzen. Nur wann das sein wird, muss man natürlich schauen. Mit Theis haben sie jetzt einen Big Man, der vielleicht in den letzten Wochen vielleicht sogar der beste Big Man ist. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Basketballerisch gefällt mir natürlich, was Barca spielt, da deutlich besser. Aber ich glaube einfach, dass die Tiefe, die sie da auch haben jetzt, ich glaube, Kalatis sollte ja auch jetzt noch gesund sein. Der gehört ja auch nochmal in dieser Rotation damit rein. Sehe ich dann doch auch 5 Spiele, aber ich glaube, das wird 3-2 für Monaco.
Mal gucken, wie Barca James defensiv versuchen wird zu attackieren, immer wieder, ne? Weil es gibt natürlich schon Lineups, die Monaco hat, mit Theis, mit Diallo, mit Blossom Game, auch eigentlich mit Kalates, wo du dann auch wirklich viel gute Defense drauf hast, aber sobald du Mike James drauf hast, musst du ihn halt in irgendeiner Art und Weise defensiv verstecken, Per. Wir haben immer wieder Spiele von ihm gesehen, auch zusammen kommentiert, wo wir waren, oder wo du vor allem wahnsinnig geworden bist, über seine Nicht-Teilnahme in der Defensive.
Ja, letztes Jahr in den Playoffs war es, fand ich erschreckend. Aber genau das wäre ja das Argument gewesen. Wenn jemand in der Lage ist, oder wenn Mike James vor jemandem Respekt hat, dann ist das Nikolatis und dann ist das Spanulis, Spanulis. Von daher war das ja so ein bisschen das Argument. Du hast jetzt da wirklich zwei Größen, die dafür sorgen, dass alle, oder dass sie diese Accountability auch bei einem Mike James einfordern. Und nochmal, ich finde das Roster von Monaco wahrscheinlich stimmiger. Sie haben vielleicht auch für so eine Serie mehr Athletik, gerade wenn Lloyd und Diallo wirklich angeknipst sind und ihre offenen Würfe treffen und so, dann sind die defensive Pest. Und trotzdem irgendwas reibt mich so ein bisschen falsch mit Monaco schon das ganze Jahr. Und es ist für mich nicht, weil die hatten ja so wirklich gute Ergebnisse jetzt in den letzten 10 Spielen, aber das irgendwas stimmt da nicht. Da steckt's drin im Gebälk.
Wir dachten, es würde mehr klicken mit Spanulis, ne?
Ich kann es nicht mal so richtig sagen. Irgendwas ist bei mir so, irgendwas, ich weiß es nicht, was es ist. Und deswegen gehe ich mit Barcelona in Spiel 5.
Ja, aber das Gefühl, was Per da hat, das kenne ich. Ich meine, die letzten Jahre, als ich da Assistant Coach war bei Bayern, habe ich viele Jahre auch Monaco auf meiner Liste gehabt, als Assistant Coach, die immer vorzubereiten. Und genau das, was Per sagt, das ging mir auch jedes Mal so. Klar, du hast Mike James, der dominiert, der Kader ist unglaublich. Und die zu scouten und zu analysieren und das Team auf die vorzubereiten. Aber trotzdem hat man immer irgendwie so ein Gefühl, ey, da passt es nicht so ganz. Ne? Also, dass die dominant sind und dominante Spieler haben, aber trotzdem hast du das Gefühl, ey, man kann die schlagen. Ne? Aber das ist halt dann diese kleinen Details, die halt dann wirklich da funktionieren müssen, musst du einfach ausnutzen, weil wenn du gegen James und Okobo spielst oder auch Lloyd, du hast da so eine Dreier-Kombo, wo gefühlt jeder an einem Tag da easy mal 20 machen kann. Also du gehst immer mit 60 Punkten nur von diesen dreien. Wirklich kann ruckzuck passieren, wenn du da in der Verteidigung schläfst.
Sie haben halt eine Sache nicht, die zum Beispiel Panna hat. Sie haben wirklich in ihrer goldenen Turnhalle gar keinen Heimvorteil, wenn es in Spiel 5 geht. Das kommt dann auch noch mit dazu. Wir werden zum ersten Mal Spanulis als Trainer in der Euroleague-Playoff-Serie sehen, der das Ding als Spieler gewonnen hat, MVP geworden ist. Peñarroya auf der anderen Seite hat zumindest ja auch dann zweimal schon die Champions League gewonnen. Also auf das Trainerduell dürfen wir dann auch sehr gespannt sein, weil ich habe immer noch Per im Ohr, der halt auch von vielen Seiten ja gehört hat, was da für ein Monster-Trainer-Talent aus Griechenland, also vom größten Spieler vielleicht zu einem der definierenden Trainer in Europa. Bislang ist er und hat das irgendwie eben auch noch nicht so wirklich diesen Klick gegeben bei Monaco. Und da wird jetzt diese Playoff-Serie hochinteressant, wie sie das angehen. Was, Green, was tippst du?
Ich habe 3-2 Monaco.
3-2 Monaco. Per sagt 3-2 Barcelona. Ich sage 3-1 Barcelona.
Oh. Benny, der Agitator. Okay, du willst ein bisschen zündeln, Benny. Okay, dann zündeln wir jetzt bei der letzten Serie, bitte.
Ja gut, das ist natürlich, also, was sagen wir denn dazu? Real Madrid hat sich in die Playoffs gewurschtelt, hat dann hinten raus irgendwie so Fahrt aufgenommen, irgendwie auch nicht. Dann haben sie doch das erste Play-in-Spiel verloren. Dann kommen sie gegen die Bayern wie der Teufel raus, treffen alles, jeder, der wirft, trifft. Und jetzt sind sie gegen Olympiakos in dieser Serie. Es gibt die Neuauflage des Halbfinals aus dem Vorjahr, des Finals aus dem Jahr davor, was Sergio Llull entschieden hat. Die beiden Spiele in der Hauptrunde hat Olympiakos jeweils für sich entschieden. Und eigentlich, wenn wir alles zusammennehmen, korrigiert mich, was wir in dieser Saison gesehen haben, dann muss Olympiakos diese Serie gewinnen. Aber Real ist trotzdem Real. Und wir alle haben irgendwie, selbst ich, obwohl ich gar nicht gegen die spielen muss, ich habe irgendwie Angst vor denen, dass sie trotzdem dann wieder da irgendwie den Gurt gelöst bekommen. Des, wie geht's dir?
Okay, zum einen muss man sagen, Real gefühlt die letzten 100 Jahre immer irgendwie als Favorit gezählt. Ne? Also die Real Madrid war immer da oben, immer ein Titelkandidat. Jetzt sind sie das erste Mal nach 100 Jahren mal auf Platz 8, zählen nicht als direkt Favorit. Wer weiß, vielleicht tut ihnen diese Rolle dieses Jahr mal gut. Ich meine, die haben immer gestruggelt und haben sich da jetzt reingewurschtelt in die Playoffs, wie du gesagt hast. Real, wenn du dir den Kader anschaust, die Erfahrung, die sie haben, ist, glaube ich, ein Team, was du dir nicht auf Platz 8 wünschst als Erster. Ne? Also mit Sicherheit kann das super, super unangenehm sein, dass es da hakt und dass es da Probleme gibt. Das konnte man sehen, weil mit dem Kader solltest du eigentlich direkt dich für die Playoffs qualifizieren und nicht in den Play-Ins. Also da ist irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe. Ne? Jetzt muss man gucken, können die das in dieser Serie gegen Olympiakos, dieses komplette Sand aus dem Getriebe rausbekommen? Oder ist Olympiakos dann doch so stark und nutzt diese Schwächen, die sie über die Saison gezeigt haben, aus und wird dann vielleicht doch eine souveräne erste Runde? Deswegen insgesamt betrachtet würde ich sagen, gewinnt Olympiakos 3-1.
Mhm. Das ist ein sehr schöner Call.
Ich schiebe ein 3-2 für Olympiakos in die Mitte des Pokertisches und übergebe die Chips an Kollege Günther.
Ich schiebe ein 3-0, einen lupenreinen Sweep für Olympiakos. Ich kaufe nichts, was mir Real Madrid verkaufen möchte. Wenn du 36 Spiele gehst wie eine Ente, redest wie eine Ente und aussiehst wie eine Ente, dann bist du für mich eine Ente, auch wenn du ein wunderschönes weißes Trikot trägst. Ich möchte nichts mit dieser Mannschaft zu tun haben. Auch 33 Punkte im ersten Viertel gegen die Münchner Bayern. Ich möchte nichts. Ihr habt mit meinen Gefühlen gespielt das ganze Jahr. Ich habe schon in alle Richtungen argumentiert. Ich habe schon tausendmal gesagt, die kommen noch. Das sind die Königlichen. Sie haben Campazzo und Deck und Tavares und Musa und Hezonja. Die sehen doch, das sind doch die gleichen fünf, die letztes Jahr fantastischen Basketballspieler haben mit Schuss Matteo und so weiter. Aber irgendwann muss man sich entscheiden. Und ich entscheide mich. Arrivederci oder adios vielmehr. Ich kaufe nichts, was ihr mir anzubieten habt. Ich möchte es nicht sehen. Es muss so gewaltig, also in eurer zwischenmenschlich bei euch ist es grausam anzuschauen. Ja. Und ich hoffe, dass die Basketballgötter diese Saison, wo sie sich so weit unter ihren individuellen basketballerischen Fähigkeiten verkaufen, dass die auch mit abgestraft wird zum Ende hin. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass ich Olympiakos natürlich nicht in ihrem besten Moment sehe. Auch da, die ganze Guard-Rotation macht mir Sorgen, zu wie Williams-Goss macht mir Sorgen. Die Situation, wo du Thomas Walker anscheinend zurück ist, Evans anscheinend zurück ist, du hast Saben Lee mit Frage, also du hast jetzt irgendwie gefühlt jetzt fünf Guards und keiner in seiner Rolle, keiner etabliert, keiner im Rhythmus und das beängstigt mich, aber trotzdem möchte ich gerne sehen, dass Real Madrid dafür abgestraft wird, für das, was sie angeboten haben dieses Jahr.
Wie legit ist denn Olympiakos? Die haben am Ende so ein bisschen Fragezeichen aufgegeben, ja, mit diesen drei Pleiten in Folge und dann noch, okay, Spiele gegen Alba und Maccabi. Die Guard-Rotation hat Peer angesprochen. Ich fände es natürlich allein vom Storytelling her schon wieder Wahnsinn, wenn vielleicht wirklich Keenan Evans in dieser Serie noch irgendeine Rolle spielen wird als der Shotmaker, der ihnen ja manchmal fehlt. Ne? Erzähl mal deine Gedanken gerne zu diesem eigentlich griechischen Biest, aber irgendwie auch ein bisschen gehumpelt in den letzten Wochen.
Es ist schwierig zu sagen, weil ich wirklich jetzt nicht weiß, welcher von den Guards zurückkommt. Also der wichtigste ist definitiv Walkup. Für mich definitiv der wichtigste Spieler, weil offensiv mit Fournier und Vezenkov hast du da, glaube ich, deine zwei Anker, die definitiv scoren wollen und das Spiel um die beiden gestaltet wird. Deswegen brauchst du meiner Meinung nach erst einmal Walkup zurück, der natürlich auch das Spiel dann lenken kann und leiten kann und auch in der Defensive super stabil ist.
Seit drei Monaten raus, Thomas Walkup, ne?
Genau, aber da hieß es ja angeblich vielleicht, was auch immer, aber okay, wenn er fit ist, den Ball vorbringen und einfach körperlich da sein, vom Kopf her, das gibt nochmal dem Team definitiv ein bisschen was mit. Ja, Evans, der auch super lange raus ist. Ich weiß nicht, was da der Plan ist, ja, ob man den einfach von Spiel zu Spiel irgendwie hier mal 3-4 Minuten, dann sind 6-7 Minuten, dann 9-10, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das müsste man natürlich wissen, um dann nochmal ein besseres Gefühl zu bekommen. Aber ich gehe jetzt einfach nur mit dem Kader, wie er jetzt ist, sind sie auf der Position immer noch gut genug, um Real entweder 3-1 oder, wenn Per das möchte, 3-0 definitiv nach Hause zu schicken. Aber dann im Final Four, dann muss natürlich diese Rotation, da muss natürlich alles sitzen, um im Final Four dann diese zwei Spiele zu gewinnen, um Meister zu werden. Ich generell insgesamt tendiere allgemein für Olympiakos. Ich glaube, es ist mal an der Reihe für die, die letzten Jahre immer mit oben mitgespielt haben. Ich mag Batsokas, ich mag, wie Olympiakos die letzten Jahre auch spielt. Super Basketball. Also ich finde, es ist mal Zeit, dass die das gewinnen. Und deswegen hoffe ich, dass die Puzzleteile für die dann zurückkommen. Ich meine, die haben auf der großen Position, sind jetzt, glaube ich, alle fit. Ich weiß nicht, ob Fall fit ist, aber Milutinov und Wright ist ja jetzt auch seit ein paar Spielen wieder da. Also das ist ja auch immer für die eine entscheidende Rotation auf den großen Positionen, damit die diese Matchups, je nachdem, gegen wen sie spielen, da wirklich super rotieren können mit diesen drei Großen. Und also, ja, Olympiakos ist, denke ich mal, also wie gesagt, 3-1 oder 3-0, wenn der Pär das möchte, habe ich auch nichts dagegen.
Das beste Team in engen Spielen, Olympiakos Piräus, 9-3 die Bilanz. Ich glaube, dann haben wir unsere, du gehst 3-1, ja?
Ich habe 3-1 gesagt. Okay, ich glaube, Real wird 1 gewinnen.
Okay. Ich glaube, und bei mir ist es einfach nur irrational, dass ich da ein zweites Spiel noch dazu packe bei Real Madrid, einfach aus Angst vor den letzten Jahren. Aber jetzt sind sie im Fußball auch menschlich, dann sind sie im Basketball ohne Chacho und Rudi und so weiter auch. Ach so, Leute, ey. Jetzt habe ich richtig Bock auf diese Playoffs jetzt. Das wird sehr schön. Wir freuen uns sehr drauf und sagen vor allem herzlichen Dank für diese fantastische Expertise. Schön, dass wir mal wieder deine Stimme gehört haben. Komm gerne mal wieder. Wir freuen uns, wenn wir dich auch mal wieder in der einen oder anderen Halle sehen. Und sagen danke, Mon Green. Bis bald, mein Lieber.
Ciao, ciao. Frohes Ostern, Leute!